Ja, das ist das Thema meiner Predigt. Wir werden jetzt quasi eintauchen und etwas über das Heiligsein nachdenken. Ich denke, ihr kennt diesen Sportler. Nichts Ungewöhnliches. Er ist, denke ich mal, den meisten bekannt. Heißt Usain Bolt. Was ist die Eigenschaft, die ihn am meisten auszeichnet? Er ist schnell. Genau, er ist schnell. Jetzt stellt euch mal vor, wir kommen zu dem Usain und sagen, du, ich möchte gerne ein Autogramm haben. Und dann sagt er zu dir, weißt du, ich bin schnell. Und wenn du so schnell bist wie ich, wenn du die 100 Meter in 9,6 Sekunden laufen kannst, dann bekommst du ein Autogramm. So, hier wäre es vorbei. Ich bekomme kein Autogramm. Kein Training der Welt würde mich so schnell machen. Es würde nicht funktionieren. Niemals würde ich ein Autogramm von diesem Sportler bekommen. Und jetzt hört euch mal die nächste Aussage an. Wir lesen in 3. Mose 19, Vers 2, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das ist die Aufforderung an jeden einzelnen Israeliten in der Wüste Sinai. Das ist der Maßstab für die Israeliten und das ist auch die Schlüsselaussage aus 3. Mose. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das ist der Maßstab. Und im Neuen Testament finden wir dieselbe Aussage, wortwörtlich. In 1. Petrus Kapitel 1, Vers 16 steht es genauso als Anweisung für uns. Jetzt können wir anfangen mit dem Training. Wir können anfangen, so heilig zu werden wie Gott. Die Frage ist einfach nur, wie wollen wir diesen Maßstab erreichen? Wie wollen wir das jemals schaffen? Wie wollen wir quasi an dieses Autogramm drankommen? Und übrigens, erst wenn wir diesen Maßstab erreichen, wenn wir quasi so schnell wir sind wie Usain Bolt, dann erst bekommen wir das Autogramm. Dann können wir Beziehung pflegen mit Gott. Dann können wir in Gemeinschaft leben mit Gott. Erst dann ist das möglich. Wie gehen wir vor? Und wir beginnen heute mit der Auslegung vom dritten Buch Mose. Und wir werden heute über die Schlüsselaussage vom dritten Buch Mose sprechen. Wir werden quasi über dieses Thema nachdenken. Mittwoch geht es dann weiter mit dem ersten Kapitel. Und in zwei Wochen möchte ich euch jetzt schon ganz herzlich einladen, haben wir die Bibeltage mit Daniel Hildebrand, wo es dann wiederum geht, um das dritte Buch Mose. Und die Themen und alle Inhalte könnt ihr euch dann auf der Homepage nochmal genauer anschauen. Die Flyer sind zum Download bereitgestellt auf der Homepage, weil die meisten das doch digital teilen über ihren Status oder indem sie quasi den Flyer digital verschicken. Wenn jemand Papierversion davon haben möchte, dann wendet euch bitte an Peter Bergen oder auch an mich, dann werden wir auch dort einen Weg finden. Ich möchte euch auch dazu einladen, zusammen das dritte Buch Mose etwas besser kennenzulernen. In dem nächsten Gemeindebrief, den wir haben werden, also quasi unser Newsletter, dort werden wir eine kleine Anleitung hineinstellen, wie wir dieses Buch so langsam Schritt für Schritt besser kennenlernen können. Und so können wir gemeinsam dieses Buch dann beobachten. Wir beginnen mit der ersten Aussage. Die erste Aussage, wir haben es in dem Lied schon gesungen, Gott sagt von sich, ich bin heilig. Ich bin heilig. Und das ist interessant. Keine andere Eigenschaft Gottes wird in dieser Art hervorgehoben. Und stell euch mal vor, Gott würde sagen, ich bin allmächtig, du sollst auch allmächtig sein. Oder aber, ich bin allwissend, du sollst auch allwissend sein. Das würde eine Herausforderung sein, eine richtige Herausforderung. Ja? Also lernen, bis zum nicht mehr geht, um irgendwann mal so viel zu wissen wie Gott. Und wir wissen, das geht gar nicht. Das ist unmöglich. Das ist für uns unerreichbar. Das sind Attribute, das sind einzigartige Wesenszüge Gottes, die nur auf Gott anwendbar sind. Wir Menschen kommen da nicht heran. Wir haben dann aber im Neuen Testament Aufforderungen, die in eine ähnliche Richtung gehen. Zum Beispiel werden wir aufgefordert, dass wir einander vergeben sollen, weil Gott uns vergeben hat. Wir sollen einander lieben, weil Gott uns liebt. Wir sollen zueinander barmherzig sein, weil wir Barmherzigkeit erfahren haben. Und das verstehen wir. Das ist klar. Das ist irgendwie naheliegend. Das können wir begreifen. Aber so heilig wie Gott, Gottes Heiligkeit widerspiegeln, wir werden gleich nochmal sehen, was diese Heiligkeit Gottes eigentlich beinhaltet, was sie auszeichnet. Und lasst uns jetzt einmal in die Situation eines Israeliten hineinversetzen, als er quasi das erste Mal diese Aussage hört. Gott hat ihn aus Ägypten herausgerettet, hat ihn in die Wüste geführt, an den Berg Sinai. Dann werden im Verlauf von mehreren Monaten die Stiftshütte gebaut und innerhalb von 4 Wochen wird das ganze dritte Buch Mose ihnen präsentiert. Also Sie hören dieses dritte Buch Mose innerhalb von wenigen Wochen. Und jetzt hört er die Aussage in 3. Mose 11, Vers 45. 3. Mose 11, Vers 45. Das ist so das erste Mal, wo er diese Aussage im 3. Buch Mose hört, in einer langen Rede. Denn ich, der Herr, bin es, der euch aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, um euer Gott zu sein. Darum sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Was hat der Israelit dabei gedacht? Was hat er dabei empfunden? Wo und wie hat er Gottes Heiligkeit erfahren? Und ich denke, eines der krassesten und der eindrücklichsten Begebenheiten, wo der Israelit Gottes Heiligkeit erfahren hat, ist ein paar Kapitel vorher im 2. Buch Mose, Kapitel 19. Und ich möchte bitten, dass ihr diese Stelle mit mir aufschlagt. Wir werden dort einige Verse lesen und so könnt ihr quasi überprüfen, was ich euch versuche weiterzugeben. 2. Mose 19, ab Vers 10. Also, das Volk Israel ist am Berg Sinai und Mose ist hochgegangen zu Gott. Da sprach der Herr zu Mose: Geh zum Volk und heilige sie heute und morgen und sie sollen ihre Kleider waschen. Und sie sollen bereit sein für den dritten Tag, denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes herabsteigen auf den Berg Sinai. Also das Volk muss sich heiligen, weil sie im Begriff sind, Gott zu begegnen. Sie sollen sich reinigen, sie sollen sich heilig halten. Doch es scheint sehr gefährlich zu sein, mit Gott sich zu begegnen. Gott kommt und es scheint sehr, sehr gefährlich zu sein, Gott zu begegnen. Gott erteilt Anweisung, Vers 12. Und ziehe dem Volk eine Grenze ringsum und sprich zu ihnen: Hütet euch davor, auf den Berg zu steigen und seinen Fuß anzurühren. Denn jeder, der den Berg anrührt, muss unbedingt sterben. Niemandes Hand soll ihn anrühren, sonst soll derjenige unbedingt gesteinigt oder erschossen werden. Es sei ein Tier oder ein Mensch, er soll nicht am Leben bleiben. Wenn aber das Horn anhaltend ertönt, dann sollen sie zum Berg kommen. Aber nicht auf ihn steigen, nicht ihn berühren, es ist zu gefährlich. Die Berührung mit der Heiligkeit Gottes bedeutet eindeutig den Tod. Und das, obwohl sie sich schon 3 Tage geheiligt haben, wohlgemerkt. Ja, trotzdem war es sehr, sehr gefährlich. Wir lesen weiter. Da stieg Mose vom Berg herab zum Volk und heiligte das Volk, wie beschrieben. Und sie wuschen ihre Kleider und er sprach zum Volk: Seid bereit für den dritten Tag, keiner nahe sich seiner Frau. Und es geschah, als der dritte Tag kam und es noch früh am Morgen war, da erhob sich ein Donnern, ein Blitzen und eine dichte Wolke lag auf dem Berg. Und es ertönte ein sehr lauter Schall vom Schofarhörnern. Da erschrak das ganze Volk, das im Lager war. Sie sind in ihren Häusern, in ihren Zelten, sie sind im Lager, sie erschrecken dabei. Und Mose führt das Volk aus dem Lager Gott entgegen und sie stellten sich unten am Berg auf. Aber der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihm herabstieg und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens und der ganze Berg erbebte heftig. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme. Als nun der Herr auf dem Berg Sinai, oben auf dem Gipfel des Berges herabgekommen war, rief er Mose hinauf auf den Gipfel des Berges und Mose stieg hinauf. Da sprach der Herr zu Mose. Wohlgemerkt, dieser Anstieg ist gar nicht so einfach. Für einen Mann, der jenseits der 90 ist, ist es durchaus sehr, sehr anstrengend. Also er geht mit hinauf. Da sprach der Herr zu Mose, steige wieder hinab und ermahne das Volk, dass sie nicht zum Herrn durchbrechen, um zu schauen, und viele von ihnen fallen. Auch die Priester, die dem Herrn nahen, sollen sich heiligen, dass der Herr nicht einen Riss unter ihnen macht, dass viele sterben müssten. Mose aber sprach zum Herrn, das Volk kann nicht auf den Berg Sinai steigen, denn du hast uns bezeugt und gesagt, ziehe eine Grenze um den Berg und heilige ihn. Sondere ihn ab, das heißt nämlich heiligen, sondere ihn ab, heilige ihn, ziehe eine Grenze drumherum. Und der Herr sprach zu ihm, geh hin, steige hinab. Danach sollst du hinaufsteigen und Aaron mit dir, aber die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen, um zum Herrn hinaufzusteigen, damit er nicht einen Riss unter ihnen macht. Und Mose stieg zum Volk hinunter und sagte es ihnen. Wir sehen, dass sogar die Priester, die eigentlich einen höheren Standard leben sollten, heiliger sein sollten sogar als das Volk, selbst sie dürfen nicht zu Gott nahen, es war lebensgefährlich. Gottes Heiligkeit bedeutet für den Israeliten, ich bin dem Tod sehr, sehr nah. Gottes Heiligkeit bedeutete, ich bin dem Tod sehr, sehr nah. So, jetzt möchte ich zwei Fragen stellen. Wer ist hier eigentlich besorgt? Wer macht sich hier eigentlich Sorgen? Gott macht sich Sorgen. Eindeutig, Gott macht sich Sorgen. Mose ist der Meinung, ich habe alles getan. Da ist eine Grenze um den Berg, keiner kommt, die haben sowieso alle Angst, keiner wird durchbrechen, keiner wird den Berg berühren. Aber nein, Gott macht sich scheinbar Sorgen um die Israeliten und sagt, geh doch nochmal hin und weise sie explizit darauf hin, es ist ein heiliger Ort, wenn sie durchbrechen, ich werde eingreifen müssen, sie werden sterben. Und ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht. Es ist zu gefährlich, sie sollen es bitte nicht tun. So, die zweite Frage, wer wird hier eingesperrt? Ganz klar, oder? Die Grenze wurde um den Berg gemacht. Gott. Gott wird eingesperrt. Gott wird eingesperrt. Gott lässt sich einsperren, um die Israeliten zu schützen. Also, wir haben hier einmal den Berg. So, und Gott lässt sich hier quasi auf diesem Berg einsperren. Ja? Und das geht noch weiter. Das ist noch nicht alles. Hier hat er eigentlich schön viel Platz gehabt. Aber Gott lässt sich noch mehr einsperren. Und zwar gehen wir dann weiter. Es wird noch enger für Gott. Auf der nächsten, Augenblick mal, warum? Ja, okay, genau. Dann später im Volk Israel lässt Gott sich einsperren, einmal auf diesem Platz, der ca. 1000 Quadratmeter hat. Ich glaube, einige von unseren Grundstücken sind größer. Ja? Dann reicht es aber immer noch nicht, Gott lässt sich einsperren in diesem Zelt. Und das reicht immer noch nicht, Gott lässt sich einsperren in einem kleinen Zimmer. Dort ist die Heiligkeit Gottes. Gott lässt sich eingrenzen, wozu? Um die Israeliten zu schützen. Gott lässt sich einsperren, eingrenzen und immer kleiner, um die Israeliten zu schützen. Ganz wichtiges Prinzip, werden wir gleich noch weiter verfolgen. Die Heiligkeit Gottes in festen Grenzen, wozu? Um den Menschen, den Israeliten zu schützen. Jetzt ist die Frage, hat sich im Neuen Testament irgendwas geändert? Ist es im Neuen Testament anders? Wir leben ja in einer anderen Zeit, nicht zu der Zeit des Alten Testamentes. Ja, es hat sich was geändert. Gott muss sich nicht mehr so eingrenzen, um uns zu schützen. Wir haben das große Privileg, dass Gott jetzt in uns wohnt. Gott lebt in uns, im Menschen. Und ich vergehe nicht, ich lebe immer noch. Das ist etwas ganz Grandioses, etwas ganz Wichtiges. Aber hat Gottes Heiligkeit an Glanz und an Intensität verloren? Wir haben gerade das Lied gesungen, das versuchte, Gottes Heiligkeit hoch zu preisen, groß zu machen. Und häufig vergessen wir das nicht. Und die Frage steht, hat Gottes Heiligkeit an vernichtender Strahlkraft verloren? Und ich muss ganz klar sagen, nein. Und die Bibel bezeugt das. Nein. Selbst reine und heilige Himmelswesen ertragen die Heiligkeit Gottes nicht. Wir lesen zum Beispiel in Jesaja, dass es Seraphime gibt, das so Engelwesen, die 6 Flügel haben. Und die fliegen nicht mit 6 Flügeln, sondern sie brauchen 2 Flügel, um die Füße zu bedecken. Und sie brauchen 2 Flügel, um ihr Angesicht zu bedecken. Und sie rufen die ganze Zeit, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Herrscher und so weiter. Und das finden wir auch in der Offenbarung. Gottes Heiligkeit hat eine ungeheure Strahlkraft. Und das ist uns nicht bewusst. Das ist uns nicht klar, häufig. Wir leben mit Gott in uns und Heiligkeit, naja, okay, ist ein netter Nebeneffekt. Das ist uns nicht bewusst. Gottes Heiligkeit hat eine ungeheure Strahlkraft, dass selbst Wesen, die eigentlich rein sind, diese Seraphime, sie ertragen es nicht. Sie ertragen es nicht. Sie rufen die ganze Zeit heilig, 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 können aber Gott nicht anschauen, können ihn nicht ins Gesicht schauen. Gottes Heiligkeit ist in Ewigkeit gleich. Und eigentlich müssten wir Gottes Heiligkeit genauso sehen wie Gottes Allmacht oder Allwissenheit. Es ist für uns Menschen unmöglich, sie wiederzuspiegeln. Es ist für uns unerreichbar. Genauso wenig, wie wir allmächtig sein können oder allwissend sein können, können wir heilig sein, so wie Gott. Das geht gar nicht. Das erreichen wir niemals, das schaffen wir nicht. Und doch, genau das erwartet Gott von uns. Genau das ist sein Maßstab an uns. Er sagt zu uns, du sollst heilig sein. Ich bin heilig, du sollst heilig sein. Im ersten Punkt haben wir beobachtet, dass Gott sich eingrenzen lässt, um den Menschen nicht zu vernichten. Und jetzt geht es darum, und wir wollen uns einmal anschauen, das ist ein ganz wichtiges Prinzip, was wir hier verfolgen wollen. Hier grenzt Gott sich ein. Und jetzt, Gott ist quasi hier in diesem kleinen Zimmerchen. Gott lässt sich eingrenzen, Gott grenzt sich ein, um den Menschen nicht zu vernichten. Jetzt geht es darum, dass der Mensch eingegrenzt wird von Gott. Der Mensch wird eingegrenzt, um nicht zu sterben. Der Mensch muss sich eingrenzen, um nicht zu sterben. Gott zieht quasi eine Grenze der Heiligkeit um das ganze Volk Israel. Gott hat sich eingegrenzt und jetzt fordert Gott den Menschen heraus, sich einzugrenzen. Der Mensch muss sich eingrenzen. Darum geht es im dritten Buch Mose. Das ganze dritte Buch Mose ist fast ausschließlich voll mit irgendwelchen Geboten. Selbst wir finden da ganz, ganz viele Anweisungen, viele Verbote. Da steht dann immer wieder, du sollst das nicht tun. Und wenn du das tust, du darfst es tun, aber wenn du das tust, darfst du das nicht tun. Und selbst wenn du freiwillig Gott ein Opfer bringen kannst, kannst du das nicht so tun, wie du es möchtest. Sondern du musst dich an eine genaue Anweisung halten. Gott erwartet das, dass du dich genau diesen Anweisungen befolgst. Und wenn du Anweisungen ignorierst, wenn du sagst, nein, ich mache das so, wie ich das will, dann kann es für dich deinen Tod bedeuten. Zum Beispiel, die Söhne Aarons haben sich gedacht, es ist vollkommen egal, welches Feuer in die Stiftshütte hineinkommt. Hauptsache Feuer. Was passierte? Sie mussten sterben. Priester, die der Meinung sind, dass ich habe mich zu Hause gewaschen, ich muss mich nicht nochmal waschen, wenn ich in die Stiftshütte gehe, sie wurden mit dem Tod bestraft. Dann lesen wir noch vieles andere. Wenn jemand Gott lästert, so ist die Strafe dafür der Tod. Wenn jemand Ehebruch begeht, das heißt Sexualität außerhalb der Ehe, die Strafe ist der Tod. Vater oder Mutter geflucht oder geschlagen, schlecht über sie gesprochen, die Strafe ist der Tod. Okkultismus, Tod. Mord und Totschlag, Tod. Arbeit am Sabbat, Tod. Und so weiter und so weiter und so weiter. Und jetzt können wir dagegen halten, ja, so ist das Alte Testament. Voll mit Geboten, voll mit Verboten und voll mit Tod, voll mit Mord und Totschlag. So ist das Alte Testament. Wir leben in Freiheit. Jesus hat uns frei gemacht. Was haben wir damit zu tun? Und jetzt lasst uns mal schauen, in welchem Zusammenhang der Petrus diese Aussage, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein, sie im ersten Petrusbrief stellt. Lasst uns mal aufschlagen. 1. Petrus 1, Verse 13 bis 16. Dort finden wir quasi den Zusammenhang von dieser Aussage im Neuen Testament, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wir wollen schauen, ob da Freiheit steht oder ob es auch um Eingrenzung geht. Hier heißt es nämlich in 1. Petrus 1, Abvers 13, darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wir merken, Petrus spricht hier von Befreiung, von Errettung. Er spricht hier von Gnade, von Berufung, von Befreiung aus einem früheren Leben. Es geht hier um Freiheit. Ja, es geht hier um Freiheit. Im gleichen Atemzug spricht er aber auch von Eingrenzung und von Einschränkung und Eingrenzung. Er sagt hier nämlich, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, fixiert euch in eurem Denken, lasst euch nicht die ganze Zeit zerstreuen. Das quasi, was die heutige Zeit mit uns macht, mit dem Smartphone, mit dem ganzen Angebot, was wir haben an Möglichkeiten der Zerstreuung, da sagt uns die Bibel, fixiert euch, lasst euch nicht die ganze Zeit zerstreuen. Fixiert euch, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid gehorsame Kinder, sagt Petrus hier. Dann sagt er, lasst euch nicht mehr von früheren Begierden steuern. Tut nicht einfach so, was ihr wollt, sondern richtet euch auf Jesus Christus, richtet euch aus auf die Gnade, auf das Leben mit ihm. Seid heilig in eurem ganzen Wandel, in eurem ganzen Leben. Ein Aufruf, ein ganz klarer Aufruf, sich einzuschränken. Sich einzugrenzen, sich für sich Leitplanken quasi zu bauen und in diesen Leitplanken zu leben. Und lass uns das dritte Buch Mose nochmals anschauen, das Bild aus dem dritten Buch Mose. Das Volk Israel hatte Gott gerade aus der Knechtschaft in Ägypten befreit und als Folge dessen spricht Gott von Heiligung. Sie wurden befreit und Gott spricht von Heiligung. Und wir haben auf der einen Seite, Israel war von Ägypten versklavt worden, sie konnten nicht tun und machen, was sie wollten, sie konnten nicht hingehen, wohin sie wollten, sie wurden bestraft dafür und das ging sogar bis hin zum Tod. Und Gott befreit sie aus dieser Versklavung, stellt sie quasi unter eine neue Herrschaft und sie können ebenfalls nicht tun und machen, was sie wollen. Sie können auch nicht hingehen, wohin sie wollen. Sie werden bestraft bis hin zum Tod. Und die Frage ist einfach nur, was ist dir lieber? Wem willst du dienen? Wer ist dein Herr? Wem willst du nachfolgen? Wer soll dein Herr sein? Gott oder der Pharao? Wir merken also, Freiheit und Heiligung gehören sehr eng und zwar untrennbar zusammen. Die Grundsatzfrage ist einfach nur, wessen Sklave willst du sein? Wem willst du dienen? Wessen Sklave willst du sein? Der Sklave von Jesus Christus oder der Sklave des Pharao oder des Teufels? Und ich hoffe sehr, dass du dich mit David dafür entscheidest. Er musste sich für eine Strafe entscheiden und sagte in 2. Samuel 24, ich möchte lieber in die Hand des Herrn fallen, denn seine Barmherzigkeit ist groß, aber in die Hand der Menschen will ich nicht fallen. Ich möchte lieber von Gott gezüchtet werden, von Gott angeleitet und von Gott gestraft werden, weil Gott ein barmherziger und liebevoller, weil Gott mein Retter ist, als in die Hand von Menschen. Gott ist voller Liebe und voller Barmherzigkeit. Und unter Hand von David möchte ich mit euch meinen dritten Punkt betrachten und etwas eintauchen. Der dritte Punkt ist nämlich etwas vielleicht schwieriger zu erklären. Er lautet, ich heilige dich. Wir haben schon gesehen, Gott sagt, du sollst heilig sein, weil ich heilig bin. Aber es ist noch nicht der Rest, das ist noch nicht die gesamte Aussage, die Kernaussage, die Schlüsselaussage vom dritten Buch Mose. Es geht nämlich noch weiter. Schlag mit mir auf, bitte, 3. Mose 20, Verse 7 und 8. 3. Mose 20, Verse 7 und 8. Und ich habe sehr gestutzt, als ich diese Aussage immer wieder quasi lesen oder gelesen habe. Es ist nicht die einzige Stelle, wo sie auftaucht, sondern es sind einige Stellen, die darüber sprechen. Also, es heißt hier in 3. Mose 20, Verse 7 und 8, darum heiligt euch und seid heilig, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Und wir wissen, der Herr ist heilig. Darum haltet meine Satzungen und tut sie, denn ich, der Herr, bin es, der euch heiligt. Ich bin es, der euch heiligt. Und jetzt fragt man sich, was macht diese Aussage im Alten Testament? Was macht diese Aussage im Alten Testament und gerade im 3. Buch Mose? Was bedeutet sie? Wir im Neuen Testament verstehen die sehr gut. Wir gelten als Heilige. Ich bin ein Heiliger. Nicht, weil meine Taten es wert sind, sondern ich bin ein Heiliger, weil Gott mich geheiligt hat. Ich werde von der Bibel als Heiliger gesehen. Ich bin heilig, weil Gott mich geheiligt hat, nicht weil meine Taten so heilig sind. Und das war bei Israel nicht anders. Das war bei Israel nicht anders. Lass uns jetzt einmal kurz über das Leben von David nachdenken. Wir haben folgende Situation im Leben von David. David ist, die Kinder werden die Geschichte garantiert auch kennen, auch wenn wir einige Einzelheiten dann immer wieder auslassen müssen. Also David ist zu Hause, er langweilt sich, seine Männer sind im Krieg irgendwo und in dieser ganzen Langeweile macht er einen Spaziergang auf seinem Dach. Auf dem Dach hat er die beste Aussicht, da sieht er eine Frau baden. Er fühlt sich zu ihr hingezogen, lässt sie zu sich rufen, begeht mit dieser Frau Ehebruch. Die Frau wird schwanger und dann im Anschluss versucht er dieses Vergehen oder diesen Ehebruch zu vertuschen, indem er den Ehemann von der Frau umbringen lässt, so ganz in Anführungsstrichen versteckt, sodass es kaum jemand merkt. Und dann nimmt er diese Frau zu sich und heiratet sie quasi so, dass man vielleicht denken könnte, das hat keiner gemerkt. Was wäre nach 3. Mose die Folge für dieses Handeln? Und wir lesen jetzt einmal zwei Stellen, 3. Mose 20, Vers 10. Es heißt hier, wenn ein Mann mit einer Frau Ehebruch treibt, wenn er Ehebruch treibt mit der Frau seines Nächsten, so sollen sie beide sterben. Der Ehebrecher und die Ehebrecherin, unbedingt sollen sie beide getötet werden. Und zweitens, Kapitel 24, Vers 17, wenn jemand einen Menschen erschlägt, so muss er unbedingt getötet werden. Warum darf David weiterleben? Warum ist er immer noch ein Mann nach dem Herzen Gottes? Das ist doch eigentlich unmöglich. Haben wir gerade gelesen. Die Folgen für dieses Handeln wäre eindeutig, auf zweifache Weise hätte er getötet werden müssen und Bathseba genauso. Wir finden eine Antwort im Psalm 51. Und ich möchte auch da bitten, dass ihr das einmal mit mir aufschlagt. Psalm 51, ich lese ab Vers 2 und einige Verse auszugsweise aus diesem Psalm. Dieser Psalm wurde von David geschrieben und er ist entstanden, nachdem der Prophet Nathan zu David gekommen war, weil David mit Bathseba Ehebruch begangen hatte. So, das ist die Situation. Also die gleiche Situation, die ich gerade versucht habe zu schildern. Und es ist ganz beeindruckend, welche Seelsorge der Nathan an dem David macht, wie eindrücklich er das ihm vor Augen führt und wie David dann von der ganzen Situation dann überführt worden ist und sich seiner Schuld bewusst wird. Und er tut Buße. Und wir lesen das ab Vers 3. Psalm 51, ab Vers 3. Es heißt hier, sei mir gnädig, o Gott. Du bist doch reich an Gnade. In deiner großen Barmherzigkeit lösche mein Vergehen aus, wasche meine Schuld ganz von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne mein Vergehen und meine Sünde ist mir ständig vor Augen. Und Vers 16, Gott, durch mich wurde das Blut eines Menschen vergossen. Befreie mich von dieser Schuld. Gott, du mein Retter. Und in Vers 18 kommt dann die Verbindung zu 3. Mose. Vers 18, dir liegt nichts daran, dass ich dir Tiere als Schlachtopfer darbringe. Ich würde es sonst bereitwillig tun. Nein, nach Brandopfern hast du kein Verlangen. Vers 19, ein Opfer, das dir gefällt, ist tiefe Reue. Ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz wirst du, o Gott, nicht zurückweisen. Wir merken, auf der einen Seite ist die große Schuld von David. David erkennt sie und ihm ist bewusst, dass er diese Schuld mit keinem Opfer der Welt wieder in Ordnung bringen kann. Er sagt sogar, Gott, du willst das gar nicht. Du willst, ich würde tagelang und wochenlang immer wieder Opfer bringen, um meine Schuld wieder ungeschehen zu machen, aber es geht nicht. Ich werde sie nicht los. Ich bitte dich, dass du mich von dieser Schuld befreist. Und er sagt, ein Opfer, das dir gefällt, ist tiefe Reue und ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz. Und wir merken, Vergebung ist auch im Alten Testament möglich. Vergebung war im Alten Testament möglich. Nicht jede Sünde wurde mit dem Tod bestraft. Nicht jede Sünde wurde mit dem Tod heimgesucht. Eins durfte nicht fehlen. Es war tiefe Reue und ein verzweifeltes Herz, das Vergebung gesucht hat. Und ich möchte schlussfolgern. Ich möchte schlussfolgern einmal aus dieser Aussage, ich heilige dich, aus dem Beispiel von David und aus dem, was wir im Psalm 51 jetzt hier gelesen haben. Und zwar, erstens, das Gesetz dient uns als ein Spiegel. Das Gesetz dient uns als ein Spiegel und wir können das bei David sehr gut sehen. Das, was Nathan mit ihm gemacht hatte, er ging zu David und hat ihm den Spiegel vorgehalten. Er hat ihm erstmal eine Geschichte erzählt und David war erstmal so ganz, ja, er hörte diese Geschichte zu und war erbost über diese Geschichte. Und dann kommt Nathan zu ihm und sagt, du bist der Mann. Er hat ihm eigentlich nur gesagt, guck mal in den Spiegel, das bist du, der dort zu sehen ist. Und David war schockiert davon. Er war überwältigt davon, von dem, was er gesehen hat. Er hat in den Spiegel gesehen und hat sich erkannt und hat sich erschrocken davon. Das Gesetz dient uns als Spiegel. Und es ist durchaus gut, dass wir uns im Gesetz betrachten und dann erschrecken über uns selbst. Wozu bin ich alles fähig? Wozu bin ich fähig in meinen Taten? Was tue ich alles? Wie stehe ich da vor Gott? Das Gesetz dient uns als Spiegel und das war im Alten Testament so und ist genauso auch heute. Zweitens, diese Erkenntnis soll Reue bewirken, soll uns in die Buße hineinführen, soll uns dazu bewegen, dass wir vor Gott ein verzweifeltes Herz bekommen, dass wir Vergebung suchen. Dazu dient das Gesetz. Es dient dazu, dass wir uns nach Reue ausstrecken. Das merken wir bei David sehr deutlich. Das, was er im Psalm 51 niedergeschrieben hat, das meinte er mit seinem ganzen Herzen. Er wusste, was die Folge war. Er wusste, was ihn erwartete. Und er wusste, und das sagt er dann noch in einigen Versen, ich habe Gott vor dir gesündigt. Ich habe mich vor dir versündigt. Die Strafe lauert auf mich. Die Strafe erwartet mich. Ich verdiene sie. Und dann drittens, durch das Opfer kannst du ein reines Gewissen bekommen oder das Gesetz zeigt einen Weg zu einem reinen Gewissen auf. Auf der einen Seite hast du etwas getan, was eine Sünde darstellt. Du hast dich vergangen. Dann empfindest du Reue und Verzweiflung darüber und dann kannst du ein reines Gewissen dazu bekommen, indem du ein Opfer darbringst. Und wir finden eine wunderbare Aussage in Hebräer 9, Vers 14, woran wir merken, dass es in vollkommener Weise nur in Jesus Christus möglich war, ein reines Gewissen zu bekommen. Wir lesen nämlich in Hebräer 9, Vers 14, wie viel mehr wird das Blut des Christus euer Gewissen reinigen? Euer Gewissen reinigen. Wir können ein reines Gewissen haben durch das Opfer Jesu Christi in vollkommener Art und in vollkommener Weise. Und dann viertens, Gott allein schenkt Vergebung. Er allein heiligt. Er allein ist dazu in der Lage. Das war im dritten Buch Mose im Alten Testament genauso, wie es auch heute ist. In Jesus Christus dürfen wir Heilige sein. Wir dürfen heilig gelten, heilig sein in den Augen Gottes. Wenn Gott nicht heiligen würde, so werde Israel niemals heilig sein. Und das wäre auch niemals für einen Israeliten, wie für uns heute, niemals möglich, eine Beziehung mit Gott zu leben, wenn Gott nicht heiligen würde. Und ich möchte mit euch, damit ihr meine Gedanken versteht, und ich möchte das klar machen, nochmal mit dem Bild aus der Einleitung, mit Usain Bolt. Stellt euch mal vor, wir kommen jetzt zu ihm und sagen zu ihm: Usain, ich möchte mit dir reden. Ich möchte mich mit dir unterhalten. Ich möchte eine Beziehung mit dir leben. Und dann sagt er zu dir ganz einfach: Ich bin schnell, du darfst auch schnell sein, und läuft los. Und läuft los. Wenn du mich einholst, können wir gerne reden. Wir können Beziehung miteinander haben. Aber du musst so schnell sein wie ich. Und er läuft los. Und wir laufen hinterher. Wir bemühen uns. Wir versuchen es, aber schaffen es nicht. Und dann sieht Usain, dass wir es nicht schaffen. Er sieht unsere Anstrengung. Er sieht, dass wir es ernst meinen. Was macht er? Er nimmt uns Huckepack. Er nimmt uns Huckepack. Und dann läuft er mit uns. Und stellt euch mal vor, wir können mit dem schnellsten Mann der Welt reden. Wir können mit ihm Gemeinschaft haben. Wir sind ganz eng mit ihm verbunden. Wir sind auf seinem Rücken. Wir sind bei ihm. Wir sind so schnell wie er. Wahnsinn. Wahnsinn. So macht es Gott mit uns. So macht es Gott mit uns. Und das ist faszinierend. Es ist faszinierend, es ist beeindruckend, wie Gott mit uns vorgeht. Und wir finden diese Aussage: Gott ist heilig. Gott ist für uns unerreichbar heilig. Und trotzdem erwartet er und sagt zu uns: Du sollst heilig sein. Du sollst mich widerspiegeln. Du sollst meine Heiligkeit widerspiegeln. Aber wir werden es niemals schaffen. Und deswegen nimmt Gott uns Huckepack. Er heiligt uns. Er reinigt uns. Er bewirkt es, dass wir heilig sind. Und ihm gebührt alle Ehre. Gott segne uns im Nachdenken. Lass uns den Blick auf diese Heiligkeit immer wieder behalten. Und lasst uns Gott dafür die Ehre geben. Amen.